ich habe dann auch innerlich gemerkt, okay, das ist genau mein Ding und dem will ich eigentlich auch mein Leben lang nachjagen. Also das war schon so eine innere Stimme, wo mich da gelenkt hat. Ja. Ich werde da mein Ding machen, ich werde mich dann nicht mehr runterziehen lassen, wie vor ein paar Jahren. Ich musste mir einfach dieses dicke Fell erarbeiten sozusagen und bin dran gewachsen auf jeden Fall.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zur neuen Folge von Voice of Athletes. Heute wird's actionreich und persönlich, denn wir nehmen euch mit auf die Reise von Andy Haug, einem der bekanntesten Parkour-Athleten Deutschlands. Er spricht offen über seinen Weg von Kindheitsträumen inspiriert durch Jackie Chan bis hin zu seinem Leben heute als Sportler, zweifacher Familienvater und Parkour-Pionier. Er war der erste deutsche Athlet, der bei den Parkour-Weltmeisterschaften an den Start ging und durfte auch schon bei international bekannten Filmsets mitarbeiten in Bangkok und Mexiko und erzählt, wie es ist, wenn eine Sportart professionalisiert wird und wie sich dadurch auch eine Community spalten kann. Er spricht über Höhen und Tiefen, über Rückschläge, über Motivation und über die Liebe zum Sport. Also daher viel Spaß bei der Andy-Story. Herzlich willkommen zur Sonderfolge, die Andy Haug Story. Heute sprechen wir über deine Geschichte und alles, was dich so bewegt. Es wird spannend, ich freue mich drauf, weil an manchen Stellen durfte ich dich ja auch begleiten. Und ich finde, es ist eine tolle Geschichte, die jetzt auch einfach mal im Detail erzählt werden soll. Und wir haben wieder auch diese Folge, Special-Folge, unterteilt in verschiedene Kapitel. Und beginnen direkt mit dem Kapitel 1, Inspiration durch Actionhelden.
Zuerst einmal vielen Dank für die Möglichkeit. Gibt zwar schon viele Beiträge über mich, aber ich glaube nie so dieser persönliche Beitrag. Und deswegen freue ich mich drauf. Genau. Bei mir ging das alles los. Ich komme aus einer Family, wo schon immer viel Sport gemacht worden ist. Also ich war relativ jung auf Ski, hat dann da auch mit Skispringen angefangen. Aber irgendwann habe ich dann meine Liebe zu Actionfilmen entdeckt und dann auch Idole da relativ schnell gefunden. Sei es Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, Tony Cha. Und ich habe dann einfach gemerkt, oh, das ist schon extrem cool, was die können. Klar, es sind viele Stunt-Doubles dabei, die das alles für die machen. Aber so im Großen und Ganzen hat mich das schon super inspiriert. Und
Welcher war dein Lieblingsfilm?
Es gab einige.
Gab es einige?
Also ich würde es mal zwei nennen, die wirklich vielleicht auch so diese Richtung geprägt haben. Das eine ist Der Superfighter von Jackie Chan. Das ist einer der besten Filme aus seinen 80ern, Hongkong-Style noch. Das heißt, relativ viele Body-Stunts. Da war auch noch relativ jung, konnte das alles noch abliefern. Und Ong Bak, der ist von 2013, ein thailändischer Actionfilm. Und da sind auch schon Parkour-Elemente drin. Und das war damals das Ding auf jeden Fall.
Und du warst dann quasi ein kleiner Bub im Schwarzwald, der sich die Filme angeschaut hat, so wie Mädchen wahrscheinlich oder ich zum Beispiel vor Musikvideos die Choreos nachgetanzt hat bei MTV. Bist du quasi dann den Film hinterhergesprungen?
Ja, also man hat es natürlich schon im Kinderalter irgendwie nachgespielt so. Und bei Ong Bak, das war 2003, da war ich dann schon 12, 13. Da war es dann schon ein bisschen ernster, das mal einfach mal just for fun nachmachen. Aber im Endeffekt hat mich das schon so auf dieser Ebene berührt. Und als dann auch, ich glaube, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später auch YouTube so relativ groß rauskam, hatte ich dann auch so Parkour-Videos gesehen, gerade aus dem Ostblock, ich glaube, aus Lettland oder so. Und habe gewusst, oh geil, das ist eigentlich genau das, was ich machen will.
Und du hast aber schon auch neben der Schule dann damit begonnen. Oder wie war das so, als du dann, sag ich mal, 10, 11, 12 oder wie alt warst du da?
Ja, ich habe so mit 12 habe ich mit Kung Fu angefangen. Eben auch dadurch, dass da relativ viel Akrobatik dabei war. Dann durch die Filme habe ich dann praktisch dieses Parkour entdeckt, auch über YouTube. Und so habe ich das dann mehr oder weniger dann im Garten einfach nachgemacht. So sah wahrscheinlich relativ bescheuert aus, aber jeder fängt halt mal an. Und so ging die Reise eigentlich los. Genau, man hat es damals einfach just for fun gemacht und irgendwann kamen mehr Videos raus, man konnte sich noch mehr abschauen. Und so ging es dann Step by Step weiter. Und ich habe dann auch innerlich gemerkt, okay, das ist genau mein Ding und dem will ich eigentlich auch mein Leben lang nachjagen. Also das war schon so eine innere Stimme, wo mich da gelenkt hat, ja.
Und hast du dann auch selber schon Videos gemacht damals in der Jugend, sag ich mal, oder war das eher nur geguckt und geübt?
Oh, ich wünschte, ich könnte noch auf mein altes Nokia zugreifen. Da gibt es noch so mega verpixelte Videos, wie es halt damals war, bestimmt von Flickflack durch den Garten. Und damals habe ich auch relativ viel Flickflacks hintereinander geschafft. Das schaffe ich gar nicht mehr mittlerweile. aber ja, da müsste eigentlich noch Material dabei sein. Also ich habe damals schon relativ viel gefilmt, aber es gab ja damals nicht Social Media oder so. Deswegen war das immer alles auf meinem Handy und einfach nur für mich. Und das war auch echt cool.
Und selber einfach abgeguckt. Also da ist auch kein Tontraining dann nebenher noch, sondern du warst einfach YouTube und dann ausprobiert und probiert und so lange, bis es ging.
Ja, im Endeffekt schon. Also es gab dann während dem Kung Fu immer mal Flickflack geübt, mit zwei Kampfsportgürtel und irgendwie so eine Hilfestellung gegeben, damit man nicht niederkracht, aber man kann praktisch diese Bewegung machen und sie lenken so ein bisschen mit den Gürteln mit. Mhm. So ging das damals, glaube ich. Daher konnte ich das Flickflack einigermaßen springen. Aber der Rest habe ich dann einfach mir beigebracht. Wir haben beim Sperrmüll Matratzen in den Garten geschmissen.
Cool.
Und das einfach so gemacht, weil wir hatten gar keinen anderen, keine Möglichkeit, in einer Halle oder so zu trainieren. Und im Schwarzwald natürlich ist cool. Wir haben im Winter relativ viel Schnee. Damals natürlich noch mehr. Und da hat man sich dann auch Matten aus Schnee praktisch gebaut und ist vom Schneehaufen reingesprungen. Und das war natürlich mega cool.
Ja, richtig cool. Wir switchen dann nämlich auch zum Kapitel 2. Das heißt, der Sprung nach Bangkok. Also du hast dann quasi ihr Abi gemacht oder deine Schule abgeschlossen und bist dann weggezogen. Wie war das? Oder wie war vor allem der zeitliche Horizont?
Ich habe 2007 meinen Realschulabschluss gemacht und ich hatte damals auch den echt sinnvollen Deal mit meinen Eltern, dass ich erst eine Ausbildung mache. Die habe ich dann erledigt und dann darf ich meinen Träumen hinterherjagen. Ich habe in dieser Zeit eigentlich immer für mich weiter trainiert, mal manchmal mehr, manchmal weniger, wie es halt so ist, wenn man relativ jung ist. Aber ich hatte immer schon diesen Wunsch, das zu machen. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, okay, entweder gehe ich nach Hongkong, wo einfach dieses Action-Kung-Fu-Mekka ist in Asien, oder nach Thailand, nach Bangkok. Weil Bangkok war zu dieser Zeit, kam durch Tony Jaa etc., kam relativ groß raus. Und irgendwie hatte ich dann diese Verbindung nach Bangkok, bin dann darüber und habe da meinen ersten Steps in diesem Business gemacht. Ich wollte damals eigentlich, ja, sei es über Thailand oder direkt über Hongkong, irgendwie Hongkong Stuntman werden. Das war mein großer Wunsch. Das heißt, sehr viel Bodystunts, Kampfsport eher orientiert. Aber ich habe dann zu dieser gleichen Zeit in Thailand auch gemerkt, dass ich eigentlich eher der Sportler bin. Mhm. Also Sport ist natürlich für mich auch eine Kunstform, aber ich wollte nicht Stunts für irgendwelche Schauspieler machen. Das hat mich schon glücklich gemacht. Aber ich habe dann, währenddessen ich das gemacht habe, gemerkt, dass es noch mehr für mich gibt. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich dann auch in den Jahren in Thailand dann schon langsam Richtung dieser sportlicheren Linie orientiert.
Wir kommen aber trotzdem nochmal zurück zu diesen Stuntman-Geschichten, weil du warst ja bei einem Musikvideo auch mit dabei von, was ich persönlich richtig cool finde. Wer war das?
Ich war bei mehreren Musikvideos dabei.
Ich meine die eine tolle Sänger.
Ach so.
Ein Traum eines jeden Mädchens.
J-Lo hat natürlich viele Musikvideos mal gemacht und dementsprechend auch gerade in diesem Zeitraum mehrere Musikvideos auch mit Parcours und einem war ich dabei. Das war natürlich schon mega cool, ja. Auf jeden Fall.
Wie kam das dazu? Also
das war eigentlich relativ unspektakulär. Es gab ein Casting da drüben in Thailand und ja, sie hatte damals, glaube ich, auch einen Pepsi-Vertrag, war auch Pepsi-Werbepartner und hatte dann mehrere Werbespots auch in Thailand mit Pepsi irgendwie gedreht. Und so ging das dann. Ich wusste auch gar nicht, wo ich zum Casting gegangen bin, mit wem das dann sein wird und so. Und man wird ja da auch gar nicht groß informiert, dass auch keine Infos nach außen treten. Und so war das dann, ja. Also war es auch nur ein Tag und es ging alles so schnell, dass ich es gar nicht greifen konnte. Ja. Also richtig crazy.
Kann man das sehen? Also weißt du noch, welcher Song das war?
Oh, ich müsste.
Ist das noch online? Wir haben es, glaube ich, mal gesucht, aber nicht mehr gefunden. Also ich habe es bisher noch nicht gefunden oder gesehen. Das müssen wir
ich werde mal schauen.
Ja, richtig cool. Und du warst ja dann, also trotzdem ja auch wenn du sagst, ja, ich wollte eigentlich dann schon schnell Richtung auch Sport gehen oder Wettkämpfe gehen oder eher, sage ich mal so, im Freestyle-Bereich dann meine Skills verbessern, als jetzt der Stuntman zu sein, ja, aber trotzdem auch noch in anderen Filmen dann wirklich dabei. Und welche waren das?
Tatsächlich waren das viele. Also Actionfilme, also in Thailand allgemein wird viel gedreht und ich kriege jetzt gar nicht mehr alle Titel zusammen. Aber im Endeffekt war das schon extrem cool, weil du mit vielen bekannten Schauspielern arbeitest und auch relativ viele talentierte Leute kennenlernst. Also sei es hinter der Kamera oder ja alles. Also an einem Film arbeiten so viele coole Leute zusammen, das ist echt mega cool und es hat mir schon extrem viel gegeben. Trotzdem habe ich dann gemerkt, okay, so viel es auch Spaß macht, für mich ist einfach nur mehr mit diesen Wettkämpfen.
Voll.
Und,
wie kann man sich das denn so vorstellen? Weil das ist natürlich was alle interessiert. Wenn du sagst, hey, ich war bei großen Filmproduktionen dabei, wie läuft es denn so ab hinter den Kulissen? Also du warst ja auch Stunt-Double von Ken Duken, richtig?
Ja.
Genau. Wie lernt man den dann denn kennen oder ist es wirklich eigentlich alles so hinter den Kulissen und du bist da, wirst reingeschleust, machst dein Ding, gehst und weißt gar nicht, wie das aussieht oder wie laufen denn so große Produktionen überhaupt ab?
Ja, im Endeffekt bist du für den und den Drehtag gebucht als Stunt-Double oder Stuntman oder wie auch immer, genau. Du bist dann da, wartest praktisch auf, so ein Drehtag dauert immer 10 bis 12 Stunden und du wartest dann auf Abruf praktisch, bis du dran bist. In der Zeit, kurz davor kriegst du Bescheid, kannst du dich aufwärmen und vorbereiten und Kostüm anziehen und dir werden die Haare gemacht, dass du, gerade wenn du Stunt-Double bist, so aussiehst wie jetzt Schauspieler XY. Da ist natürlich dann auch die Vorfreude oder die Anspannung relativ groß. Und gerade mit Ken war es so, dass er ist ein super mega cooler Typ.
Hast du ihn auch persönlich kennengelernt
ja,
dann?
Ja, ich war gleich auch mit ihm auf einer Wellenlänge. Also ich habe dann mit ihm, wo er dann auch eine Drehpause hatte gerade, haben irgendwie eine Etage höher in dem Schloss so Handstand geübt. Und er war also komplett offen dafür. Er macht auch in Berlin, ich glaube, er wohnt in Berlin, viel Jiu-Jitsu und so. Also er hat so einen Drang zu diesen Sportarten. Und dementsprechend wollte er immer noch was lernen. Und das ist natürlich cool, wenn du so jemand hast. Mhm. Und mir ist damals schon aufgefallen, auf seine Proteinzufuhr hat er sehr geachtet während dem Dreh. Also er war damals schon ein richtiges Paket. Er kam auch von diesem Vikings-Film-Dreh irgendwie und wollte, glaube ich, diese Figur halten. Also er war schon krass austrainiert. Und das hat mir gefallen, so dass er so vor Kamera ganz anders ist, wie dann eigentlich privat. Er hat damals irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr, was er genau für eine Rolle hatte, aber es war eher so ein Bad Guy. Mhm. Und dann ist er aber doch super nett so, wenn die Kamera aus ist und fokussiert und will Sachen wissen und achtet auf seine Ernährung und so. Das war schon witzig.
Mhm, cool. Und du bist quasi dann auch, ich sag mal, die Zeit dort, wie kann man sich das vorstellen? Hast dann da in einer WG gewohnt? Und wie waren da so deine, oder du hast alleine gewohnt, wie waren da so deine Wohnungsumstände, beziehungsweise wie kann man sich das Leben, das du dort dann gelebt hast, das hört sich jetzt natürlich krass an mit, ja, ich war da in verschiedenen Werbeclips und da und hier, also wie kann man sich das Leben dort in Bangkok als Anfang 20-Jähriger, ja, wie kann man sich das vorstellen, also Lifestyle?
Mit 20 rüber, ich hatte dann eine gemietete Wohnung, also es gibt so Apartment-Blocks und da hatte ich einfach eine Wohnung drin. In der Nähe war 7-Eleven, der hat mich praktisch ernährt. Beste Supermarktkette überhaupt. So, und bin dann morgens aufgestanden, habe mein Training gemacht, bisschen damals dann YouTube geschaut oder irgendwelche Filme, ich weiß auch gar nicht mehr. Bin zu Castings gegangen, dann auch thailändische Parkour-Community kennengelernt, dann mich auch öfters mit denen vernetzt, wir sind zusammen trainieren gegangen. So ging das dann, aber es war natürlich relativ schwer, alleine im Land zu sein, in dem Alter vor allem, und auch erstmal niemanden zu kennen und so, und dann zu den Castings zu gehen und eigentlich bist du mega schüchtern und musst jetzt hier beim Casting abliefern und hast eigentlich Heimweh und das war schon eine krasse Umstellung aus für sich selber so und ich hatte auch echt Heimweh, muss ich sagen, das war schon echt schwer für mich.
Und
so.
Sprachlich wahrscheinlich ja auch, oder?
Ja, also ich kann auch kein Thailändisch, ist auch super kompliziert. So, ich kann Nüng Song Sam Si Ha, das ist 1, 2, 3, 4, 5. Und Sabalot heißt irgendwie Ananas. Ananas. Sabalot. Nüng Sabalot,
Schwäbisch.
Also eine Ananas. Ja, du kriegst halt richtig gutes Essen da drüben. Thailändische Küche ist eh mega, mega cool. Das war natürlich schon ein cooler Bonus. Mhm. Aber im Endeffekt wusste ich auch, okay, ich mache jetzt ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre. Ich habe dann zwei Jahre gemacht, aber ich wusste schon, ich muss dann auch irgendwann wieder heim, weil ich einfach auf Dauer, glaube ich, nicht der Typ wäre, der da jetzt ewig wäre. Es gab dann auch ich habe dann auch andere europäische Stuntmen kennengelernt, die da drüben arbeiten. Die waren dann schon 10 Jahre, 15 Jahre da. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die waren alle nie verheiratet, hatten auch keine Family. Und ich wusste schon immer, dass ich eigentlich irgendwann heiraten will und Kinder haben will. Deswegen habe ich schon gemerkt, okay, den Absprung musst du halt irgendwann auch wieder schaffen. So. Außer du lernst jemanden in Thailand kennen, aber das ist nicht passiert. Ja.
Aber bevor wir jetzt quasi zurück in die Heimat springen, kommen wir ja noch zu deiner zweiten Auslandserfahrung quasi. Du bist ja dann noch weiter nach Mexiko gegangen. In dieser Zeit, was war da so der Beweggrund?
Ja, ich muss vielleicht noch kurz erzählen, dass so 2009 rum, 2010 rum hat Red Bull diese Parcours-Events hochgezogen. Und auf dieses Konzept kamen dann immer mehr Veranstalter, haben das kopiert. Also die Wettkampfszene ist immer größer geworden. Und das war natürlich für mich cool, weil ich wusste, okay, ich will eher in diese sportliche Richtung erstmal gehen und die Stunts kann ich immer nur machen, wenn ich älter bin. Und ja, in Deutschland, wo ich wieder zurück war, hatten wir dann auch 2013 in Weißbronn die Möglichkeit, einen Parcourspark zu bauen. Der steht da heute noch. Und an diesem Parcourspark haben wir zur Eröffnung auch einen Parcours-Wettkampf gemacht. Das war jetzt 2013 und da war damals ein Mexikaner da und deswegen gab es dann die Verbindung nach Mexiko.
Ah, okay. Aber du bist nach Mexiko gegangen nochmal für eine Zeit.
Ich war zwei Jahre in Mexiko.
Genau, wie war die Zeit?
Genau. Crazy, also Mexiko ist nochmal ganz anders wie Asien. Da habe ich auch erst bei einem Bekannten gewohnt in der Wohnung, wir hatten eine WG, dann irgendwann gab es dann aber ein paar Schwierigkeiten untereinander und ich erst dann ausgezogen, ich war dann alleine, es kamen dann andere Nachmieter von ihm, aber ich war dann immer noch in dieser WG und ja, hat mir super gut gefallen, aber es gab schon diese kulturellen Unterschiede, ist schon enorm, wie deutsch man eigentlich ist, obwohl man das gar nicht so auf dem Schirm hat.
Wie viele Jahre warst du dort?
Oh, zwei Jahre. Ich war zwei Jahre genau in Mexico City.
Und hast da quasi auch so ungefähr gleiches Lebensgefühl gehabt mit?
Da war der Fokus dann nur auf Parcours. Okay. Aus Trainieren mit den anderen und besser werden. Das war so der Fokus damals, genau.
Ich würde, bevor wir das Kapitel auch wechseln, auch wieder, sage ich mal, diese deutsche, das Comeback zurück in die Heimat, nochmal auf deine, ja, vor allem Werbespots und Stuntman-Erfahrungen zurückgehen. Was waren denn so die größten? Ich würde mir gerne ein paar Namen hören, Andi. Wo du dabei warst, wo man dich nicht sehen kann, aber wo man weiß, dass du da mit hinten rum gehupft bist. Da sind einige coole Sachen dabei, deswegen bräuchte ich jetzt ein bisschen nach.
Ich war in einem, also Tatort war ich relativ viel dabei, dann auch in Deutschland, Polizeiruf 110. Dann mit Matthias Schweighöfer habe ich einen Werbespot gemacht, was ich auch sehr, sehr cool fand, weil es einfach, ich glaube, mittlerweile der Typ ist in Deutschland einfach.
Siehst du ihm auch komplett ähnlich, haben wir dann gemerkt.
So von hinten auf jeden Fall hat die Make-up-Frau, nennt man es, hat es, glaube ich, gut hinbekommen. Sonst, ja, waren natürlich ein paar Hollywood-Filme. Bei Kingsman war ich mal kurz dabei. Jetzt muss ich noch überlegen, was war es noch? Aber bei Fluch der Karibik war ich bei einem Nachdreh dabei, das war aber relativ.
Du warst der mit dem Tintenfisch-Typ, oder?
Ja, das sieht mir am ähnlichsten, ja, gell? Ja. Nee, da war ich einfach so ein random Fatzke. Ja. Sozusagen.
Also einer, der so hinten rumhüpft mit so einem Schwert.
Ich bin auch da. So.
Genau. Also gucken jetzt alle mal nochmal Fluch der Karibik und suchen an.
Ganz unspektakulär eigentlich. Ja. Genau, dahin andere dann eine wichtigere Rolle. Weil es mal auch nur ein kleiner Fisch in diesem Business. Genau. Ja.
Und bei Microsoft war noch irgendwas, oder?
Ja, in Mexiko hatte ich noch eine Show für Microsoft und HP. Das war damals mit meinen Mitbewohnern. Das war auch relativ cool. Ja.
Ja. Also da hatte ich eigentlich schon voll so die, ja, größten Filme, ja, sagen wir, der Welt auch mitgedreht oder warst da hinter den Kulissen dabei, was ich schon sehr beeindruckend finde und was man ja auch mal, finde ich, erwähnen sollte, dass es ja du schon damals mit diesem Sprung raus eigentlich total viel Erfahrung sammeln konntest, dann in den ganzen Bereichen und mit der Sportart, ja dann auch ja einfach als Stuntman arbeiten konntest, was ja, finde ich, eine extrem bestimmt prägende Zeit war für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja damals mein Kindheitstraum, der in Erfüllung geworden ist. Also ich habe auch, dadurch, dass ich viel Bruce Lee-Filme angeguckt habe, und Bruce Lee ist ja bis heute so eine Kampfsport-Ikone einfach, und ich habe mit einem echten Kumpel von Bruce Lee beim ersten Film schon arbeiten können. Er hat mir dann Stories von ihm erzählt. Das war natürlich mega cool, weil mittlerweile ist er auch leider verstorben. Werde ich nie wieder hören, die Stories, aber ja, Bruce Lee ist ja auch, ich glaube, mit 32 gestorben, also viel, viel zu früh. Und halt immer noch diesen Kultstatus. Und da einfach Stories zu hören von jemandem, der mit ihm gearbeitet hat, der auch, Bruce Lee hat ihn auch trainiert für die Karate-Weltmeisterschaft und so, das ist schon crazy, weil ich glaube, so viele Leute haben die Stories noch nie gehört. So, ja.
Absolut, voll. Und es ist ja auch voll der spannende Einblick eigentlich, so was da alles in der Zeit passiert ist. Und für dich ja dein Kindheitstraum schon ziemlich nah dran war oder eigentlich sich auch fast erfüllt hat. Und dann ja quasi diese, sag ich mal, zweite Welt sich plötzlich eröffnet hat mit dem Wettkampfsport, wo du dann ja auch wieder zurück nach Hause gezogen bist in den Schwarzwald. Erstmal nach Stuttgart, richtig?
Also ich war erst wieder im Schwarzwald zurück, aber ich bin dann wieder nach Stuttgart.
Genau, und dann kam ja quasi diese große, du hast gerade vorhin schon erzählt, in Mexiko waren ja schon die ersten Wettkämpfe dann, die dann so entstanden sind. Und dann kam ja eigentlich dieser große Switch von Parkour wird jetzt in den Weltturnverband, in die FIG aufgenommen. Was war das für dich für eine Veränderung, für einen Moment? Was hat das da damals verändert, auch für dich dann?
Also erst wusste ich gar nicht, was FIG überhaupt ist. So.
Klar, du also kommst gerade hier von J-Lo Musikvideo.
Ich habe zwar immer gern Turnen bei Olympischen Spielen angeschaut, aber ich wusste jetzt nicht, welche Federation dahinter steht. Dementsprechend musste ich erstmal mich kurz informieren und dann habe ich gedacht, okay, crazy. War dann auch am Anfang eher so ein bisschen kritisch so, okay, was bedeutet das jetzt für uns oder für die Athleten, die da auch diesen Weg gehen wollen? Aber gleichzeitig habe ich dann gemerkt, okay, das ist auch eine Riesen Chance. Steckt jetzt alles in den Kinderschuhen. Da kannst du jetzt Gas geben. So. Und dann war ich auch 2018 dann bei einem der ersten Weltcups in Saudi-Arabien dabei. Das war relativ cool. So im Nachhinein hätte ich die Entscheidung wahrscheinlich nochmal überdenken sollen, weil Saudi-Arabien jetzt auch ein Land ist, wo einiges anders läuft. Und da war ich halt einfach. Ich habe damals gehört, Saudi-Arabien, Wettkampf, cool, geil, alles wird bezahlt, du kriegst sogar Geld, dass du kommst. Es war natürlich dann schon super verlockend, da habe ich einfach nicht, vielleicht auch nicht weit genug gedacht. Aber so ging das dann los und wir hatten uns ja dann auch über diesen Schritt eigentlich kennengelernt, dass in Stuttgart 2019 dann die Kunstturn-WM angesetzt war und in diesem Rahmen zu Set New Science war ja das Motto, wurde auch Parkour so integriert. Also ja. Man hat ja natürlich irgendeinen Aufhänger gesucht bei FIG, Parkour jetzt mal auf den Tisch zu bringen. Und in Stuttgart ist das eigentlich, ich glaube, ganz gut gelungen, ja.
Ja, und da gab es ja dann auch, sag ich mal, am Schlossplatz, das war ziemlich cool, ja, diesen Parkour-Cup, den ersten richtigen im Rahmen einer Turn-WM, den du ja da auch mit organisiert hast.
Ja, ich glaube, das ist sogar, also ich, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, das war bis jetzt auch der größte Wettkampf, den wir in Deutschland hatten.
Ja, doch, glaube ich auch. Es gab ja deinen, da können wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen, was du vorhin schon angeschnitten hattest, deinen eigenen Parkour-Cup, den du ja mal hattest. Und dann plötzlich quasi daraus ja dann so ein größerer Wettkampf entstanden ist, wo ja dann auch deine Kollegen Kuppels aus der ganzen Welt dann kamen, was ja auch schon, und es war sehr gut besucht, die Parkour-WM damals, oder beziehungsweise nicht die Parkour-WM, sondern die Turn-WM, wo der Parkour-Wettkampf ein Rahmen-Event war, um genau, jetzt alles ganz korrekt zu sagen. Wie war das dann für dich plötzlich, also ich meine, ich stelle mir das total verrückt vor, du bist irgendwie kleiner Junge, guckst Actionfilme, bist plötzlich in irgendwie großen Produktionen mit irgendeinem, bist Double von Ken Duken, bist irgendwie bei einem J-Lo-Video dabei, reist du durch die Welt, gehst dann nach Mexiko, merkst irgendwie, jetzt Wettkämpfe sind voll mein Ding und dann kommst du nach Deutschland und plötzlich stehst du da am Schlossplatz vor x Leuten und hast deinen eigenen Wettkampf gerade organisiert. Konntest du das realisieren in dem Moment?
Stuttgart war schon mega speziell, weil da war ja echt super viel los. Das war ja richtig krass. Und dieser Parkourpark am Schlossplatz war auch mega, mega cool. Und wir hatten auch echt Checkpoint mit dem Wetter. Mhm. Also ich weiß nicht, wann sonst im Oktober so mal die Sonne scheint und so warm ist. Das lief natürlich alles richtig rein. Also hätte es da geregnet und so, dann wäre das Event vielleicht einfach auch nicht gut gewesen. Aber da hatten wir einfach Glück und das braucht man einfach auch mal im Leben. Und ich glaube, das ist uns echt gut gelungen, diese Sportart auch da einfach zu promoten. Es waren ja echt, wie du gesagt hast, Leute aus Japan da, aus Russland damals noch, Kolumbien, Mexiko, also von wirklich überall. Und das braucht es einfach. Man muss einfach sehen, dass Sport verbindet und dass Sport einfach eine Sprache spricht. Und das ist uns, glaube ich, in Stuttgart damals echt gelungen. Und ich muss sagen, während dieser Zeit in Stuttgart, während dieser einen Woche Event, war ich relativ angespannt und so von einem Tag zum nächsten Tag gejumpt. Aber wo das dann mal so ein, zwei Wochen vorbei war, habe ich erst so realisieren können, was jetzt eigentlich genau abging. Und ich durfte im Vorfeld im Porsche-Museum rumspringen dafür, im Mercedes-Benz-Museum. Dadurch ist dann auch meine langjährige Partnerschaft mit Mercedes damals entstanden, was ja auch absolut crazy ist, so wenn man drüber nachdenkt.
Ja, und auch Sportschau. Warst du als Parcours-Sportler im Deutschland-T-Shirt, ja dann auch in der Sportschau. Es gab ja dann auch diese SWR-Doku über dich. Und eigentlich total gut. Und trotzdem würde ich gerne ein Thema ansprechen, was das Ganze so ein bisschen, fand ich auch leider, gedämmt hat. Weil ja an dem Tag, wo dann die Parcours-Wettkämpfe auch waren, ein paar Leute mit dem Schild plötzlich kamen, mit der Aufschrift "We are no gymnastics". Ich glaube, das müssen wir einmal aufklären. Weil die Parcours-Szene ja oder die Community ja gar nicht so wirklich hinter dir stand eigentlich, weil du wurdest ja dann vom Schwäbischen Turnerbund auch gefragt, ob du das mit organisieren kannst und bist da ja eigentlich auch so komplett neutral reingegangen und warst so, hey, ich habe die Möglichkeit, den Parcours Cup zu organisieren, ich bin da dabei. Und natürlich sagt man dann da ja, weil es ja auch erstmal, man wusste ja gar nicht, was das jetzt bedeutet, das ist irgendwie die Aufnahme in die FEG, irgendwann stand mal Olympia sogar im Raum, Parcours könnte olympisch werden, was man ja auch einem ja auch so ein bisschen triggert und denkt, hey krass, was könnte da alles noch kommen, man weiß es ja nicht. Und du ja aber eigentlich von deiner eigenen Community leider gar nicht so wirklich in dem Ganzen, in Deutschland zumindest, supported wurdest, weil die da so dagegen waren. Kannst du mal beschreiben oder kannst du verstehen, warum die da so sich so ausdrücken wollten? Also woran lag das denn?
Ja, also im Prinzip wurde die Sportart schon einfach genommen und gesagt, okay, das gehört jetzt zu uns, wir sind jetzt FIG und alles gut. Das war schon, kann man sich natürlich drüber streiten, wie das ablief. Im Endeffekt sind wir auf jeden Fall nicht Turnen, das ist absolut, das kann ich genauso unterschreiben. Aber auf der anderen Seite brauchen wir halt auch eine Federation, die dahinter steht. Ich denke, die FIG ist eine Federation, die es schon seit, ich glaube, über 100 Jahren gibt. Und dementsprechend fühle ich mich da relativ gut aufgehoben. Parcours hat auch mehrmals versucht, eine eigene Federation hochzuziehen, aber ist halt immer irgendwie dran gescheitert, weil vielleicht dann manche Leute doch nicht so professionell sind, wie sie nach außen wirken. Dementsprechend fühle ich mich persönlich relativ gut bei der FEG aufgehoben und klar läuft dann auch nicht alles gut, aber ja, ich bin da einfach auch, wie du sagst, mit neutralem Gefühl reingegangen und finde es erstmal cool, dass die Sportart so viel Aufmerksamkeit damals auch vor allem bekommen hat. Ich habe gedacht, es ist eine Riesenchance für alle. Ich denke nach wie vor, dass es die richtige Entscheidung war, dass wir jetzt dazugehören. Parcours ist gewachsen, das Parcours wird immer größer, die Disziplin entwickelt sich weiter. Was oft kritisiert wird, ist ja auch das Bewertungssystem, aber das wird auch nach jedem Weltcup immer wieder angepasst, weil wir Athletensprecher haben, die danach die Schwachstellen einfach ansprechen bei den Judges. Und dann kann man darüber reden und es braucht einfach eine Zeit, bis die Sportart dann so und so läuft, wie es sein sollte. Aber das ist einfach, ja, das ist alles machbar. Und ich glaube einfach, wenn wir Parcours-Leute uns nicht drum kümmern, dann kümmert sich irgendjemand anders um die Sportart und dann wird es relativ blöd. Also gucke ich doch lieber, dass meine Sportart, die ich so liebe, dass ich die mitform, anstatt es irgendjemand macht, der keine Ahnung hat.
Absolut.
Und so sehe ich das eigentlich,
ja. Ja, stark. Weil wir sind ja bei dem Kapitel Parcours wird zum Wettkampfsport und man kennt es ja auch aus anderen Sportarten wie Basketball oder Skateboard. Da ist halt der erste Step over von einer freien Sportart hin zu einem Regularium oder einem Regelwerk eher halt natürlich schwierig, weil du bist frei, du kannst machen, wie du willst. Und plötzlich sagt einer, ja, und das muss jetzt so sein. Und plötzlich gibt es die Regel und von der Freiheit wird es halt ja, vielleicht einfach auch ein bisschen, es muss halt bewertbar sein. Ich meine, da bist du ja mit der Speed-Disziplin eigentlich noch ganz gut dabei,
weil es
geht halt drum, wer rennt schneller über ein Hindernis-Parcours, Punkt. Und da finde ich halt so, ja, klar, Parcours ist irgendwie eine freie Sportart bisher gewesen, aber das nimmt ja keinem was weg. Und das war ja für dich, und darüber würde ich gerne einmal sprechen, ja schon schlimm, dass du dann in dem Zeitpunkt so ein bisschen auf Social Media auch zum Boomern gemacht wurdest. Gerade bei der Doku mit Kommentaren drunter, wo ich mich so frage, warum diese Negativität, also warum nicht einfach jeder kann machen, wie er will, und du sagst ja auch nicht, alle müssen jetzt den Wettkampfsport machen, sondern, also man kann es ja auch umdrehen, sondern es ist ja eigentlich so, hey, ich habe mich dafür entschieden und ich unterstütze den Verband, und wie du sagst, voll gut, ja, einer muss es ja machen, und wenn es keiner macht, dann passiert es trotzdem und wir haben es nicht in der Hand. Aber heißt ja auch trotzdem nicht, dass die anderen nicht auch mit existieren. Also, dass jeder kann ja machen, wie er will. Und vielleicht kannst du da mal beschreiben, wie das für dich auch, ich glaube, das haben die meisten gar nicht gemerkt von der Community, wie das dich eigentlich auch getroffen hat, dass dann diese ganzen Kommentare waren auf Social Media.
Ja, ist natürlich ein schweres Thema, so, weil es schon unfair war und auch relativ frech und manche Leute einfach keine Erziehung genossen haben. Es ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen sehe ich es einfach so, dass die Sportart ist frei. Mir ist auch bewusst, dass es eigentlich keine Wettkampfsportart ist. Aber ich finde es trotzdem cool, da irgendwie so kleine Events draus zu machen und mit Freunden sich zu treffen. Und jeder kann mal so ein bisschen seine Runs machen. Und darum geht es mir eigentlich im Großen und Ganzen. Sich mit Leuten zu treffen, die Sportart auszutauschen und Spaß zu haben. Trotzdem kann jeder die Sportart ausleben, wie er will. So. Mhm. Wenn er keine Wettkämpfe machen will, soll er keine Wettkämpfe machen. Ich finde das völlig in Ordnung. So. Aber was mich immer stört, so sehe ich es auch bei anderen Dingen, ist, wenn man dann die Meinung von anderen nicht akzeptiert. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn man dann halt irgendwie einfach unverschämt wird und das auch nicht akzeptieren kann, dass andere anders sind, die Sportart anders wahrnehmen oder ausleben und dann einfach diese Verschiedenheit, die man hat, dann einfach in Hass umwechselt. So. Das ist, finde ich, dann immer kritisch. Und ich finde immer blöd, wenn man Leuten, die man gar nicht kennt, mit denen man noch nie ein Wort geredet hat, wenn man denen gleich mal so eine relativ lange Hate-Nachricht schreibt. Das ist einfach komisch.
Ja, wofür auch? Also was, du kannst es jetzt ja nicht ändern. Bist du jetzt
ja eben, also wie gesagt, Parcours wird sich weiterentwickeln und so. Und es kann niemand aufhalten. Also es wird immer Leute geben, die pushen das weiter. Vielleicht wird es mal olympisch, vielleicht auch nicht. So, aber es liegt nicht an meiner Person, ob es jetzt olympisch wird oder nicht. Also
absolut.
Die machen, was sie wollen sozusagen.
Ja. Genau, weil dann wollen wir nämlich bei dem Thema bleiben eigentlich. Kapitel Parcours wird zum Wettkampfsport. Es gab dann die ersten offiziellen Parcours-Weltmeisterschaften, an denen du auch teilgenommen hast. Was hat es für dich bedeutet, dass du jetzt da als quasi bei den ersten offiziellen FIG, bei der ersten offiziellen FIG-WM dann auch mit dabei sein konntest für Deutschland? Und auch Deutschland repräsentiert hast eigentlich offiziell das erste Mal.
Es war natürlich mega cool. Also ich wusste, okay, das wird was ganz Großes. Ich war jetzt regelmäßig bei den Weltcups dabei, aber jetzt dieser WM-Start, das wird nochmal riesig. Und muss auch sagen, die Medien haben es auch gut aufgegriffen. Also es kamen dann relativ viele Beiträge. Und das ist auch einfach mal cool, das zu erleben, auch für sich selber, dass man doch viel Aufmerksamkeit bekommen kann, auch mit einer kleineren Sportart, die jetzt in Deutschland nicht so greifbar ist. Dementsprechend war das extrem cool, vor allem auch in einem meiner Lieblingsländer in Japan, Tokio. Ich meine, jeder, der das Wort Tokio hört, möchte da unbedingt mal hin, glaube ich. Mhm. Und ja, für mich ging dann die Reise los. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen Probleme, weil meine Tochter relativ krank war. Zwar 2 Wochen auf Intensivstation, und ja, ich wusste praktisch an dem Sonntag nicht, okay, fliege ich jetzt morgen am Montag nach Japan oder nicht. Dementsprechend war ich auch relativ ausgelaugt beim Flug und auch mental einfach völlig, völlig am Ende. Ist einfach zu viel passiert. Trotzdem habe ich es durchgezogen. Ich war bei der WM dabei und im Nachhinein bin ich auf das Projekt WM sehr, sehr stolz, auch wenn meine Performance mir da vor Ort jetzt nicht gefallen hat. Aber ich war da, ich habe es durchgestanden, auch all die Probleme, die da entstanden sind. Und das ist das, was bleibt so.
Jetzt waren ja auch erst die zweiten offiziellen Weltmeisterschaften, wo ja deutlich mehr einfach rundherum für dich gepasst hat. Wie war das jetzt das zweite Mal dann dabei zu sein?
Ja, genau. Also ich war jetzt bei der zweiten WM in Kitakyushu, auch in Japan am Start. Und das war natürlich auch mega, mega cool, weil ich nicht gedacht habe, okay, schaffe ich nochmal eine zweite WM. Ich bin ja jetzt auch 34, die Jüngsten sind um die 17 und da war auch die Junioren-WM dabei, also zum Teil waren die noch jünger. Dann ist ja auch immer das Ding, kann man da noch mithalten und so, aber ich habe intensiv für diesen Moment trainiert gehabt und ja, wie das halt so immer ist, man steckt monatelange harte Arbeit rein, wochenlang gibt es nochmal alles bei Ernährung und Feintuning und was weiß ich und dann ist der Wettkampf und ist vorbei. So, also es geht dann alles super, super schnell im Nachhinein. Aber ich habe es diesmal richtig genießen können. Also wirklich, im Nachhinein war ein bisschen mehr drin, aber ich glaube, das ist im Sport immer so. Mhm. Außer man holt Platz 1, dann kann man mal zufrieden sein. Aber selbst dann sagt man sich oft, oh, das hätte man noch ein bisschen besser machen können. Aber da lief es einfach mal richtig, richtig gut. Und das auch mal schön zu erleben, dass es gut laufen kann, so.
Und du hast jetzt auch mittlerweile international, auch wenn jetzt, sage ich mal, die deutsche Community jetzt sich nicht so einig ist und so eng ist, ja international auch extrem viele Connections und Freunde da gefunden, weil du ja wirklich an allen Weltcups eigentlich bisher teilgenommen hast.
Ja, also ich muss sagen, ich habe sehr gute Verbindungen ins Ausland so. Ich fokussiere mich auf meine Kumpel im Ausland, die auch beim Weltcup sind. Mit denen komme ich super aus. Die motivieren mich. Ich freue mich für die mit, wenn die gewinnen, wenn sie neue Werbeverträge an Land ziehen oder so, das motiviert mich auch. Und ja, ich werde da mein Ding machen, ich werde mich da nicht mehr runterziehen lassen, wie vor ein paar Jahren. Ich musste mir einfach dieses dicke Fell erarbeiten sozusagen und bin dran gewachsen auf jeden Fall und ich bin gespannt, was alles noch so kommt. Ich will schon noch ein paar Jahre Parcours machen, vielleicht auch noch ein paar Jahre Wettkämpfe. Ich werde mal schauen, wie dann der Weg mit Parcours weit gehen könnte, aber wir werden sehen, ja.
Ja, spannend. Dann switchen wir nämlich auch direkt zum Kapitel 4, der digitale Athlet. Also du bist ja auch neben, sag ich mal, den Wettkämpfen auch extrem präsent auf den Social-Media-Kanälen und das ja auch schon sehr, sehr lange. Weißt du noch ungefähr, wann du mit Social Media oder mit den ersten Videos online angefangen hast?
Boah, also ich glaube, Facebook hatte ich relativ spät, also für die Verhältnisse damals. Ich glaube, wann kam Facebook raus? 2009?
Gute Frage. Sowas? Keine Ahnung.
Ja, ich habe dann schon von Facebook gehört und so und habe gedacht, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Jeder hat Facebook, so, warum brauche ich das dann? Aber irgendwann habe ich mich dann doch angemeldet und dann auch gemerkt, dass man sich da relativ gut mit den Gleichgesinnten verbinden kann und coole Sachen machen kann. Ich glaube, damals war Social Media einfach noch nicht so toxisch, wie das mittlerweile sein kann. Und Instagram habe ich mich 2012, Anfang 2013 angemeldet. Genau, und nein, war das natürlich das Wichtigste, was ich machen hat können. Weil ich glaube, Sportler zu sein ohne Social Media geht heute fast gar nicht mehr. Ich habe neulich mal von einer Schweizerin gehört, die fährt Ski Alpin, ist eine der Top 5 Mädels, die hat aber kein Social Media.
Krass.
Ist crazy. Die hat natürlich viel Sendezeit im Fernsehen, so, deswegen auch relativ gute Sponsoren, aber ich glaube, ohne Sendezeit, dann hast du keine Chance.
Ja, und gerade auch bei kleinen Sportarten. Also wenn du sagst, hey, ich will mir da irgendwie nebenher, unabhängig jetzt von monetarisierten Kanälen wie bei YouTube und TikTok, wo du ja Geld verdienen kannst, wenn du sagst, ich will auch irgendwie mit Sponsoren arbeiten, dann ist die erste Frage, die wir ja auch bei uns als Management dann immer ankommt, wie sind denn die Story-Views? Wie sind denn die Monatsreichweiten? Wie sind denn die Abo-Zahlen? Wie ist denn die Interaktionsrate? Und wie ist denn auch der Kanalwachstum?
Ja.
So verstehe ich auch absolut. Ich meine, es ist halt ein Geben und Nehmen, so muss man es, glaube ich, auch sehen. Und ihr seid halt einfach keine Verkäufer, als wie klassische Influencer, die halt nichts anderes machen, als zu sagen, hey, Produkt A, B, Rabattcode swipe up hier, links, rechts, Affiliate und so, sondern ja wirklich sagen, hey, wir wollen Brands, die mit uns zusammen was repräsentieren, Werte vermitteln und uns irgendwie oder euch auf eurer Reise ja auch begleiten und ich glaube, da profitieren ja beide davon, aber natürlich ist dann halt auch am Ende die Frage, ja, wie war denn die Reichweite, was waren denn die Aufrufe. Und da bist du ja mittlerweile, sag ich mal, schon auf TikTok vor allem mit knapp über 240.000 Followern, glaube ich.
Oh, so
relativ stark gewesen auch am Anfang. Du warst ja einer der Ersten, so der auf TikTok die POV-Videos mit angefangen hat. Also schon ganz ganz in den TikTok-Anfängen eigentlich dabei?
Ja, bei TikTok war ich relativ früh dann dabei, tatsächlich.
Wie kam die Idee mit diesen POV-Videos, ich nehme die jetzt in den Mund? Also, weil das ist ja schon mit dieser, also kannst du ja mal beschreiben, woher kam die Idee?
Ich habe, es war 2013 rum, relativ gerne Parkour-Videos angeschaut aus dieser Ich-Perspektive, aus dieser POV-Sequenz oder Perspektive. Und ich habe dann gesehen, im Schatten, also wenn die rennen und die Sonne scheint, im Schatten haben die Kamera im Mund. Da habe ich mir gefragt, wie machen die das? Mhm. Das waren meistens, ich glaube auch Russen, die in Israel wohnen, weil damals gab es viele Parkour-Videos aus Israel, weil ich glaube, in Jerusalem kann man richtig gut Parkour machen. Ich war noch nie da, aber es soll, also von den Videos her ist es krass. Du kannst einfach kilometerlang über Dächer rennen. und die Videos habe ich mir oft angeschaut. Natürlich waren die vom Stil komplett anders wie jetzt. Da ist so viel Slow-Motion drin und so. Es wird sich heute kein Mensch mehr reinziehen. Mhm. Aber ich fand es damals mega, mega cool. Und habe ich auch angefangen, mir so eine Action-Cam zu besorgen. Und dann einfach mit, ja, irgendwie mal in den Mund zu nehmen. Ich hatte am Anfang nur die Kamera im Mund. Das war aber relativ stressig, weil der Mund echt, ich habe einen kleinen Mund, aber du musst den Mund so richtig weit auseinander machen und die Kamera haben, du kriegst keine Luft und so. Und dann irgendwie habe ich mir selber eine Konstruktion gebaut und mittlerweile kann man die ja kaufen. Und so ging das eigentlich los, weil ich auch immer cool fand, so Videos von Mountainbiker aus deren Perspektive oder von Basejumper oder so. Da habe ich gedacht, das kannst du eigentlich mit Parkour auch machen. Und so viele machen das noch nicht und das ist doch so ein Ding, wie du es machen kannst. Und TikTok fand es mega gut. Und dementsprechend war dann Instagram lief relativ gut, aber dann war irgendwie auch mal so kurz dieser Moment, dass zu viele Instagram haben. Und da war einfach gut, auch auf TikTok zu haben, weil dadurch hast du nochmal ganz neue und mehr Leute erreicht mit easy Videos damals, ja.
Mega cool. Und das ist ja auch bis heute eigentlich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, ist dein Content. So, deswegen kannst du mal sagen, wie du steckst da ja extrem viel Zeit rein in deine Fotos und deine Bearbeitung und so. Was bedeutet das für dich, so einfach auch ästhetisch guten Content zu machen? Oder ja, wie kam das vielleicht auch dazu, dass du sagst, ich habe so eine Liebe auch zur Fotografie für mich gefunden?
Ja, man kann sich halt selber nochmal anders ausleben. So. Wettkämpfe finde ich immer, okay, du bist dann da und du hast die und die Zeit, du machst deinen Run, du musst das und das anziehen und alles gut. Also du bist bei freieren Wettkämpfen, dann kannst du natürlich entscheiden, was du anziehst, aber du bist immer an irgendwelche Sachen gebunden. Und bei Videos drehen und Bilder machen, kannst du eigentlich dein eigener Chef sein und das gefällt mir daran. Du kannst kurz Video machen, längeres Video. Video eher Slow Motion oder eher kurz und knackig und so. Und ja, wenn man sich da reinfuchst, man wächst dran. Also ich bin jetzt auch kein Video-Experte, aber ich habe schon einen kleinen Fortschritt gemacht, denke ich, über diese paar Jahre.
Jeden
und
Fall.
Und es macht ja, es macht auf jeden Fall einfach Spaß. So, und ich glaube auch die Partner, die ich habe, die finden es gut, dass ich das auch einigermaßen kann. Und das matcht einfach. Und ja, mir ist einfach wichtig, einen coolen Instagram-Account zu haben und TikTok auch, wobei es mittlerweile mein Fokus wieder viel mehr auf Instagram ist. Aber so im Großen und Ganzen, ja, kann man sich einfach gut ausleben. Es macht einfach Spaß.
Super. Mega cool. Dann kommen wir nämlich auch schon zum letzten Kapitel deiner Story. Und zwar neue Herausforderungen, Papa und Sportler. Du bist ein Papa von zwei Töchtern, verheiratet. Yes. Und ja, hast natürlich jetzt nochmal nach der ganzen Geschichte von ich werde irgendwie Sportler, ich gehe auf meine erste WM, ich gehe auf meine zweite WM, ich bin irgendwie Social Media aktiv, mache mein Ding und plötzlich kommt jetzt so ein neuer Beruf dazu, wo ja auch echt, finde ich, viel zu wenig drüber gesprochen wird, wie so Sportler und das Papa-Sein so zusammen funktioniert oder halt auch welche Herausforderungen da stehen. Wie ist es aktuell bei dir mit so zwei Mädels zu Hause? Was hat sich, oder drei eigentlich jetzt, ja, was hat sich verändert?
Im Prinzip hat sich alles verändert, aber manche Sachen auch einfach nicht. Also im Großen und Ganzen, Vatersein ist super schön, ist richtig cool, ich genieße es wirklich, aber es ist auch super anstrengend. Also das, man merkt einfach beim Training, man ist manchmal nicht ausgeschlafen, der Körper ist nicht ganz erholt, weil man einfach nicht so diese Zeit hat wie früher, muss sich dann auf ja, Erholung fokussieren kann oder so. Das fällt halt alles weg. Auf der anderen Seite kriegt man so viel zurück und das ist einfach wunderschön und ist einfach nochmal eine Motivationsspritze für mich. So, alles, was ich mache, mache ich auch für meine Töchter. Ich hoffe, dass sie einfach irgendwann sagen, hey, cool, mein Vater hat mal Parcours gemacht und war bei WMs dabei und
cooler ja, Typ.
Das wäre natürlich Checkpoint so.
Ja.
Also es motiviert mich ungemein. Gleichzeitig frage ich mich auch immer, wie andere Athleten das machen, die auch Vater sind, weil es echt so ein Thema ist, wie du sagst, wo man wenig drüber hört. Aber man braucht da auch einfach eine Frau, die das mega unterstützt, weil im besten Fall ist man zusammen Eltern und geben und nehmen. Und ja, Kinder machen einem viel Freude, aber auch viele Sorgen, so wenn sie krank sind und was weiß ich, was alles kommen kann. Das sind ganz neue Kapitel, die sich öffnen. Kindergarteneingewöhnung, Sehstärke, alles, was man irgendwie auch für sich immer so selbstverständlich wahrgenommen hat. Aber wenn man dann einfach auch sieht, bei anderen, wie krank Kinder sein können oder so, das berührt einen schon. Mhm. Und nach meiner Geburt war meine Tochter, wo sie 4 Wochen alt war, hieß es, okay, es kann sein, dass sie die Nacht nicht überlebt. Krass. Und das war das Krasseste, was ich in meinem Leben je durchstehen musste. Mhm. Das war auch alles an Weihnachten und ich habe gesehen, wie viel Leid in so einem Kinderkrankenhaus ist. Speziell, natürlich, Weihnachten ist jeder nochmal emotional, aber das ist schon crazy, was manche Familien für Schicksale erreichen.
Mhm.
Da bin ich echt froh, dass bei mir das alles so ist und das muss man sich echt vor Augen halten, weil das Leben ist echt richtig crazy. Das Leben ist wirklich verrückt. Das habe ich dieses Jahr auch wieder gemerkt. Sehr viele Leute verloren und ja, muss das Leben genießen und sich nicht auffallen lassen, sondern sein Ding machen, weil man hat nur das Leben und man muss halt echt auch ausnutzen.
Hm. Ja, voll schön, wie du sagst. Mega, ja, emotional ja auch einfach, also von Kindern und allem. Da hast du ja auch bei dir so ein bisschen deinen Weg gefunden, auch mit dem Glauben, der dir da ja schon immer eigentlich hilft. Da gehst du ja auch offen mit um. Wie ist es da quasi, dass du sagst, hey, wie kannst du damit dann besser umgehen vielleicht auch? Oder was sind so deine Themen da dazu?
Ja, also ich bin Christ und wenn man natürlich recht, jeder würde auch an Gott glauben, weil das einfach so in meinen Augen die Welt auch in den im Gleichgewicht hält. Es gibt einfach so Gebote, an die man sich hält und dann ist alles gut. Leider ist die Realität natürlich anders und viele Leute haben sich schon vor Gott, für Jesus verschlossen, was ich immer sehr schade finde. Deswegen ist Glaube machen oder Werbung für den Glaube zu machen, ist relativ kompliziert, weil viele Leute gleich den Riegel vorschieben und nee, kommt sie ab. Weil einfach schon in dem Leben viel passiert ist so und das kann ich auch nachvollziehen, dass man oft mal einfach ins Wanken kommt, sich nicht sicher ist, wo die Reise hingeht so. Aber ich kann nur jedem wünschen, dass er in seinem Leben irgendwas findet, was ihm Halt gibt so, weil das Leben ist, man kann sich greifen, das Leben ist so unsicher, man braucht irgendwie einen Schutz und den habe ich einfach durch Gott oder ich weiß einfach, dass ich nicht alleine bin bei allem, was ich durchmache und ich mache auch sehr viel durch, so wie jeder andere Mensch auch. Mir tut es einfach gut und ja.
Hast da was gefunden, auch genau, neben dem Parcours, einfach, ja, was dich einfach begleitet auf dem Weg. Und es ist ja wichtig, dass man auch einen Umgang findet mit gerade solchen schweren Themen, die du hast. Und da muss jeder, ja, für sich herausfinden, wie du sagst, es ist nicht immer einfach, was einem hilft. Und dann ist sowas natürlich, also der Glaube ja auch ein großer Bestandteil davon,
ja, ja,
der da helfen absolut kann. Andi, vielen Dank. Wir,
sind wir schon fertig,
haben deine Kapitel zu Ende gebracht, beziehungsweise sind, ja, einmal so durch deine ganze Geschichte, deine Story und wollen zum Ende einfach nochmal, ja, nach vorne schauen. Was sind so zum einen die Dinge, die du mitnimmst aus der ganzen verrückten Geschichte, die du ja hast mit extremen Höhen, aber auch Tiefen, Problemen, Schwierigkeiten, Rückschlägen, aber trotzdem auch immer der Parcours, der dich ja begleitet hat über all die Jahre. Und wie guckst du jetzt nach vorne, wenn wir jetzt von heute ausgehen?
Also ich will noch ein paar Jahre Parcours machen auf jeden Fall. Ich denke, da ist noch viel Potenzial drin. Mein Körper hat sich auch gut gehalten. Trotz meinem gehobenen Alters. Nee, ich bin offen für alles. Also ja, wie gesagt, ich will noch ein paar Jahre Wettkämpfe machen. Ich will auch noch viel länger Parcours machen. Ich möchte die Sportart im besten Fall meinen Töchtern weitergeben. Das wäre natürlich richtig cool. Und sonst bin ich offen für alles. Also ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Wenn ich eins gelernt habe im Leben, ist es, dass man sich vielleicht nicht zu arg um diese Zukunft stressen sollte, weil die kann man nicht beeinflussen. Man sollte natürlich offen dafür sein, die Augen offen halten, was kommen könnte, und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. So.
Sehr cool. Genau. Und zum allerletzten, zum Schluss, als allerletztes jetzt noch unser Abschluss der Folge. Was würdest du deinem jüngeren Ich, dem kleinen Andi, heute zu deiner ganzen Geschichte und dem Wissen, was du jetzt hast, gerne sagen?
Relax, du schaffst das schon alles. Weil ich habe mir extrem viel Stress gemacht. So. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich das alles irgendwie nicht hinbekomme? Wenn ich in keinem Film dabei war oder so. Das war für mich damals das Goal, in einem Film dabei zu sein. Und die Erwartung habe ich mega übertroffen. Deswegen würde ich ihm raten, entspann dich ein bisschen, genieß den Moment so. Man ist auch nur einmal jung, man ist nur einmal in der Schule und so. Und alles andere kommt dann. Ich glaube, das würde ich ihm raten.
Sehr schön. Und damit beenden wir die Folge.
Vielen Dank, Andi, dass du dabei warst und deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Es war sehr inspirierend. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Geschichte. Mit Andi Haug und Zirkus Lea. Die beiden sprechen über ihren Reichweitenaufbau auf TikTok und auf Instagram und was es heißt, so einen Kanal zu betreuen. Viele Tipps und Tricks, deswegen seid gespannt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann aktiviert jetzt die Glocke, folgt uns auf Social Media und schickt uns natürlich super, super gern euer Feedback. Da freuen wir uns immer sehr drüber und hilft uns auch, uns weiterzuentwickeln. Daher vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis in 2 Wochen bei Voice of Athletes.